Herbstblond. Die Autobiografie von Thomas Gottschalk. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadam.
Vermutlich müssen wir dir Thomas Gottschalk nicht vorstellen. Immerhin kennen ihn 98% der Deutschen. Zwei Generationen sind mit seinen Sendungen im Fernsehen groß geworden. Und sobald jemand Wetten, das sagt, haben wir sofort seine Glitzerjackets, Karohosen und die blonde Mähne vor Augen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das Leben von Deutschlands größtem Showmaster alles andere als langweilig war. Er ist mit Berühmtheiten aus der ganzen Welt per Du, hat mit der Bundeskanzlerin Tee getrunken und mehreren US-Präsidenten die Hand geschüttelt. Den Nikolaus hat er nicht nur für seine beiden Söhne gespielt, sondern auch für die Damen in einem Wiener Bordell. Mit Heino als Knecht Ruprecht. Beim Bergsteigen mit Reinhold Messner hatte er eine Panikattacke und er wurde von einem Mann hereingelegt, der behauptete, dass er die Farbe eines Buntstiftes am Geschmack erkennen könne. In unseren Blinks zu seiner Autobiografie Herbstblond erzählen wir dir von seiner Kindheit, seinem Aufstieg und den spannendsten Geschichten aus seinem bunten Leben.
Blink Nummer 1. Das plötzliche Ende einer glücklichen Kindheit.
Du hörst das Wasserrauschen von einem nahen Wehr. Darin mischen sich das Lachen und Rufen von ausgelassenen, spielenden Kindern, immer wieder unterbrochen durch das Platschen einer herzhaften Arschbombe. Nackte Kinderfüße trampeln auf den Holzplanken. Es riecht nach Sonnenöl und Chlor. Mittendrin der kleine Tommy, der sich schon auf das Abendessen zu Hause mit seiner Familie freut. Diese Bilder hat Thomas Gottschalk vor Augen, wenn er an seine Kindheit zurückdenkt. Es war eine unbeschwerte und glückliche Zeit. Im beschaulichen Kulmbach gab es in den 50er Jahren kaum etwas, wovor ein kleiner Junge sich fürchten musste. Er war rundherum gut behütet. Auf allen Fotos, die er aus dieser Zeit noch hat, lächeln die Menschen. Seine Eltern stritten sich nie und in der anderen Hälfte des Doppelhauses der Gottschalks wohnte der beste Freund seines Vaters, ein Pfarrer, der für ihn wie ein Onkel war. Die Familie Gottschalk stammte aus Schlesien und es gab in Kulmbach eine aktive schlesische Gemeinde, in der seine Eltern und auch Thomas und seine beiden Geschwister viele Freunde hatten. Die ideale Umgebung für ein Kind, um sich auszuprobieren, Quatsch zu machen und ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Selbst Thomas Gottschalks schlimmstes Kindheitserlebnis wirkt harmlos und unschuldig. Am St. Nikolaustag sah er, wie aus dem Sack des gruseligen Gesellen Krampus ein kleines Bein herausschaute. Einen gewaltigen Riss bekam die heile Welt, als Thomas 12 war. Sein geliebter Vater erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nach einigen Monaten der Krankheit nahm seine Mutter den kleinen Thomas in den Arm und erklärte ihm, dass sein Vater sterben würde. Da wusste er zum ersten Mal in seinem Leben nicht, was er sagen sollte. Den letzten Satz seines Vaters wird er nie vergessen. Haltet alle fest zusammen. Dann ging er. Getrauert hat Thomas Gottschalk nicht. Er war das älteste Kind und übernahm die Rolle seines Vaters. Jetzt musste er der Fels in der Brandung sein, an den sich seine Mutter und seine Geschwister halten konnten. In dem traditionellen Familienbild dieser Zeit war das die für ihn vorgesehene Rolle. Seine Mutter heiratete nie wieder, sie ging aber auch nicht arbeiten. Sie kümmerte sich einfach darum, ihre Kinder gut großzuziehen. Und Thomas war jetzt eben der Mann im Haus. Er schluckte also seine Trauer hinunter und war stark für seine Familie. Er versuchte, sie in der schwierigen Zeit so gut es ging moralisch zu unterstützen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sobald er jemanden sieht, der traurig ist, hat er das dringende Bedürfnis, ihn zu unterhalten und zu bespaßen, damit es ihm besser geht.
Blink Nummer 2. Ins Rampenlicht geschummelt.
Der Tod seines Vaters hatte noch eine andere Auswirkung auf Thomas' Charakter. Er musste nie gegen die väterliche Autorität rebellieren. So wurde aus ihm einfach ein stinknormaler Teenager. Als in den 60er Jahren die politische Studentenbewegung entstand, war ihm das herzlich egal. In seiner Klasse gab es zwar einen Trotzkisten, aber der war bei den Mädchen nicht besonders beliebt. Deswegen interessierte Thomas sich nicht weiter für das Thema. In dieser Zeit stellte sich schon heraus, dass er gern im Rampenlicht stand und sehr unterhaltsam sein konnte. Bei den Pfadfindern hatte er schon eine richtige Shownummer entwickelt. Er präsentierte eine Wetterkarte Deutschlands und machte die Vorhersagen für jede Region in ihrem jeweiligen typischen Dialekt. Auch sein legendär ungewöhnlicher Modegeschmack nahm in dieser Zeit seinen Anfang. Da die Familie nach dem Tod des Vaters nicht besonders viel Geld hatte, musste er häufiger Sachen aus der Kleiderspende tragen. Er machte aus der Not eine Tugend und entwickelte einfach einen ganz eigenen, fetzigen Stil. In München wäre er damit ausgelacht worden, in Kulmbach war das exotisch. In der regionalen Tageszeitung Bayerische Rundschau entdeckte Thomas zu dieser Zeit eine tolle Kolumne. Die Plauderecke für junge Leute, in der ein Redakteur namens Heiner Beck lokale Bands vorstellte, die er meistens auch selbst managte. Thomas fand das so cool, dass er beschloss, Journalist zu werden. Im Sommer 1967 schickte seine Mutter ihn für einen Aufenthalt nach London. Doch anstatt sich die Museen anzusehen und etwas über Shakespeare zu lernen, erkundete Thomas die hippen Londoner Radiostationen und trank jede Menge Milch. Warum? Na, er hatte einen Automaten gefunden, der deutsche 2-Pfennig-Stücke mit 6-Pence-Stücken verwechselte. Die Milch war also legendär billig. Das Geld, das er so beim Essen einsparte, investierte er in ausgefallene Klamotten. Mittlerweile war klar, er wollte in die Öffentlichkeit. Und irgendwas mit Musik machen. Aber wie sollte man das als stinknormaler Teenager schaffen? Thomas versuchte es damit, unverschämt zu sein und zu mogeln. Und das klappte verdammt gut. Seine erste Anlaufstelle war die Plauderecke für junge Leute. Er bot dem Redakteur an, über seine aufregenden Erlebnisse in London zu schreiben. Und der stimmte tatsächlich zu. Leider verpulverte Thomas aber schon in der ersten Folge alle guten Stories und musste danach improvisieren. In der dritten Folge hing er schon mit Mick Jagger in einem Club ab, was natürlich nie passiert war. Auch seinen ersten Radioauftritt ermogelte er sich mit einem Trick. Als seine Schulklasse einen Ausflug nach Berlin machte, spazierte er zum Gebäude seines Lieblingssenders Rias. Beim Pförtner legte er einen Finger über den ersten Buchstaben seines Namens auf seinem Ausweis und behauptete, er wolle gern seinen Bruder, den Radio-DJ Gregor Rotschalk, besuchen. Der erfahrene DJ fand die Aktion so lustig, dass er Thomas sogar kurz live ans Mikrofon ließ.
Blink Nummer 3 – Der DJ mit der großen Klappe.
Je näher das Abitur rückte, desto mehr verliebte sich der junge Thomas in die Musik. Er war Fan von den Beatles, den Kinks, The Who, den Hollies und so vielen anderen. Er beschloss, in München Lehramt zu studieren und nahm gleichzeitig an einem Nachwuchswettbewerb des Bayerischen Rundfunks teil. Nach einem kurzen Interview kam er tatsächlich in die zweite Runde. Per Post erhielt er dafür einen längeren Fragebogen. Er antwortete sinngemäß: Kein Wunder, dass euer Programm so schlecht ist, wenn ihr eure Leute per Fragebogen aussucht. Seine Unverschämtheit zahlte sich aus, er wurde ins Funkhaus eingeladen. Thomas Gottschalk bekam tatsächlich einen Job beim Bayerischen Rundfunk, allerdings war es nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte. Seine Vorgesetzten waren alte Spießer und fanden ihn viel zu wild. In seiner Anfangszeit wurde der Radiosender Bayern 3 gegründet, ursprünglich als Verkehrsfunk. Und die Verantwortlichen waren davon überzeugt, dass laute Rockmusik unweigerlich zu Verkehrsunfällen führe. Selbst die anderen jungen Journalisten, die gerade erst neu in der Radiowelt waren, waren im Vergleich zu Thomas Gottschalk zahm und bei den Vorgesetzten beliebt. Sie interessierten sich für Politik und wollten die Welt verändern. Thomas hingegen wollte nur tolle Musik spielen und die Leute unterhalten. Trotzdem gelang es ihm dank seines Publikums, seinen eigenen, modernen und ungezwungenen Stil durchzusetzen. Er brachte öfter flotte und lustige Sprüche. Das war damals im Radio noch nicht üblich und er holte sich so manchen Rüffel aus der Chefetage dafür ab. Aber er bekam auch eine Interviewanfrage von der TZ, denn die Münchner Hörer liebten ihn. Bald darauf bekam er das Angebot, die Wahl zur Münchner Badenixe des Jahres zu moderieren. Er sagte sofort zu und entdeckte seine Leidenschaft für Live-Veranstaltungen. Ab diesem Zeitpunkt moderierte er alles, was ihm angeboten wurde. Bierzeltabende, Geschäftseröffnungen, Open Airs. Die neue Berühmtheit blieb auch seinen Vorgesetzten nicht verborgen und nach gaben sie ihm immer mehr Freiheiten, bis er schließlich seine eigene Show bekam. Und da wurde Radio plötzlich cool. Thomas Gottschalk war der einzige Moderator mit seinem Stil und die Fans liebten ihn. Er war der Erste, der Autogrammkarten hatte und er konnte tun, was er wollte. Damals war Radio noch der wichtigste Vertriebsweg für neue Musik, deswegen kamen auch schon bald die Stars in sein Studio. Johnny Cash, Elton John, Rod Stewart, Carlos Santana, Freddie Mercury. Er interviewte sie alle. Er bekam natürlich sämtliche Platten und Tickets für alle Konzerte. Das fand sicher auch Thea toll, die er auf dem Medizinerball an der Universität kennengelernt hatte. Für ihr erstes Date lud Thomas sie zum Deep Purple-Konzert in der Olympiahalle inklusive Aftershow-Party ein. Sie war beeindruckt und die beiden wurden ein Paar. Was für ein Leben. Mit Ende 20 hatte Thomas Gottschalk alles erreicht, wovon er geträumt hatte.
Link Nummer 4. Zwischen den Welten.
Thomas Gottschalk war Mitte der 70er Jahre schon ziemlich bekannt. Und so blieb es nicht aus, dass irgendwann auch das erste Angebot vom Fernsehen kam. Die ARD engagierte ihn 1976 für eine Sendung namens Szene. Darin stellte er neue Musik vor und hatte, wie auch schon beim Bayerischen Rundfunk, alle Freiheiten. Er beschloss zum Beispiel, den englischen Bühnenbildner Tony mit vor die Kamera zu holen. Der sprach nicht besonders gut Deutsch und war allgemein ziemlich tollpatschig und planlos, sodass sich daraus eine wunderbare Situationskomik ergab. Sein erster richtig großer Auftritt war die Moderation für den Grand Prix de la Chanson, gemeinsam mit Caroline Reiber. Der Auftritt war holzig und nicht besonders lustig. Eigentlich fühlte sich Thomas Gottschalk doch beim Radio viel wohler als beim Fernsehen. Wie sollte er sich entscheiden? Radio oder Fernsehkarriere? Seine Lösung war typisch Gottschalk. Er entschied erst einmal gar nicht, mogelte sich irgendwie durch und nahm Projekte aus beiden Bereichen an. Er wusste allerdings, dass es für das Dasein eines Radiostars entscheidend war, eine tägliche Sendung zu haben. Und schließlich bekam er genau diese Chance beim Bayerischen Rundfunk. 1977 startete er mit einer Festanstellung seiner Radioshow Pop nach 8, die er viele Jahre moderieren sollte. Auch heute noch wird er oft darauf angesprochen, wie wichtig diese Sendung für viele Menschen war. Solche Kommentare kommen häufig auch aus einer unerwarteten Richtung. So erzählte ihm etwa Edmund Stoiber, dass er sich zu Gottschalks Musikprogramm auf das juristische Staatsexamen vorbereitet habe. Bei den jungen Leuten in Bayern war Pop nach 8 Pflichtprogramm. Die Plattenfirmen merkten bald, dass Gottschalk einen Song zum Hit machen konnte und umgarnten ihn. Thomas Gottschalk wurde selbst zum Star. Er trug rote Cowboystiefel, fuhr einen riesigen Oldtimer und wurde von Fans belagert. Seine Liebe zur Musik brachte ihn dann aber doch wieder zum Fernsehen. Das Bayerische Regionalfernsehen bot ihm eine Show an, bei der er einen Star in eine bayerische Stadt bringen und gleichzeitig die dortige Szene und lokale Bands vorstellen sollte. Er hatte wieder die aufregende Fernsehluft geschnuppert und verzichtete auf seine Festanstellung beim BR. Stattdessen schlug er sich freiberuflich durch. Unter seinen Projekten waren auch Sendungen, die heute merkwürdig anmuten. Unter anderem moderierte er die Sendung Telespiele, bei der Fernsehzuschauer im Studio anrufen und ein Computerspiel durch ihre Stimme steuern konnten. Beim ZDF moderierte er die Sendung Na sowas, eine Mischung aus Show und Talk mit berühmten oder außergewöhnlichen Gästen. Teilweise war das ziemlich klamaukig. Er erinnert sich zum Beispiel noch gut an eine Annemarie aus Holzen, die mit ihrem Hund im Studio war, weil der angeblich Mama sagen konnte. In der Sendung sagte der Hund überraschenderweise gar nichts. Thomas Gottschalk hatte in dieser Zeit eine Menge Spaß. Und es sollte sogar noch besser kommen.
Link Nummer 5. Wetten, dass Thomas Gottschalk das verrückteste Leben hatte?
Im Sommer 1983 war Gottschalk zum ersten Mal bei Wetten, dass. Damals moderierte Frank Elstner die Show. Gottschalk war als Außenreporter im Olympiastadion zugeschaltet. Im Studio baggerte währenddessen Maria Schell den Opernsänger Placido Domingo an, der von ihren Annäherungsversuchen alles andere als begeistert war. Als ein Flugzeug über das Olympiastudio donnerte, meinte Gottschalk, das ist wahrscheinlich Placido Domingo auf der Flucht vor Maria Schell. Das Publikum hielt sich den Bauch vor Lachen. Einige Jahre später hatte sich Frank Elstner ein anderes Format ausgedacht und wollte Wetten, dass verlassen. Er fragte Thomas Gottschalk direkt, ob er sich vorstellen könne, die Sendung zu übernehmen. Gottschalk sagte sofort ja, ohne groß nachzudenken. Er fragte nicht einmal nach dem Geld. Die ersten Jahre wusste er überhaupt nicht, was er verdiente. Er machte es einfach nur aus Freude. Und was hat er nicht alles erlebt? Es ist unmöglich, 12 Jahre Wetten, dass in einem Blink zusammenzufassen. Aber wir können dir versichern, dass es nur wenige Jobs gibt, die aufregender und abwechslungsreicher sind. Außer der Queen und dem Papst waren so ziemlich alle da, die einen bekannten Namen haben. Michael Jackson, Steven Spielberg, Tom Cruise, David Bowie. Seine liebsten Gäste waren allerdings immer die Rocker aus seiner Altersklasse. Rod Stewart etwa oder Tina Turner. Die Stars waren glücklich, dass sie ihr neues Album oder ein Projekt vorstellen durften, und das Publikum amüsierte sich über die verrückten Wetten und tollen Songs und träumte davon, auch einmal mit irgendeinem Quatsch auf der Bühne zu stehen. Und mittendrin Thomas Gottschalk, der alles dafür tat, dass alle Beteiligten eine möglichst gute Zeit hatten. Doch natürlich hat es auch Schattenseiten, so sehr im Rampenlicht zu stehen. Thomas Gottschalk wurde ständig von Journalisten in der Luft zerrissen. Er sei schlecht vorbereitet, unlustig, schlimm angezogen, frauenfeindlich, langweilig. Ihm wurde so ziemlich alles schon einmal vorgeworfen. Teilweise gingen die Anfeindungen unter die Gürtellinie und einige waren eine echte Gefahr für seine Karriere. Das beste Beispiel dafür war eine Behauptung, die ein Journalist 1993 in die Welt setzte. Er hatte aus wackeligen Indizien die Theorie zusammengeschustert, dass Gottschalk Scientology-Mitglied sei. Es war ziemlich hart, diesen falschen Verdacht wieder loszuwerden. Mit der Zeit lernte er aber, mit der Kritik umzugehen. Das meiste las er sich einfach gar nicht mehr durch. Als Showmaster ist man auf die Presse angewiesen und umgekehrt. Deswegen hat er sich irgendwann eine Haltung zugelegt, die am besten mit »Pack schlägt sich, Pack verträgt sich« umschrieben ist. Gegen Ende seiner Zeit bei Wetten, dass hatte er so ein dickes Fell, dass jede Kritik an ihm abperlte.
Blink Nummer 6. Schluss mit lustig.
Falls du am 4. Dezember 2010 Wetten, dass gesehen hast, sind dir die Bilder sicher immer noch präsent. Die Kameras halten auf entsetzte Zuschauer. Michelle Hunziker ist verzweifelt und Thomas Gottschalk findet keine Worte. Wenige Sekunden zuvor ist Samuel Koch bei dem Versuch, mit Stelzen über mehrere Autos zu springen, gestürzt und liegt seitdem regungslos am Boden, umgeben von Ärzten und Sanitätern. Thomas Gottschalk bricht die Show ab. Später stellt sich heraus, dass Samuel Koch für den Rest seines Lebens vom Hals abwärts querschnittsgelähmt sein wird. Dieser tragische Unfall war aber keineswegs der eine große Knall, der das Ende von Wetten, dass bedeutete. Die Show steckte schon länger in Schwierigkeiten und die Quoten waren alles andere als ideal. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen verlor das Fernsehen an sich immer mehr an Bedeutung, seit es Konkurrenz durch das Internet und YouTube bekommen hatte. Zum anderen gab es immer mehr neue Formate, die wesentlich ruppiger mit ihren Kandidaten und Gästen umgingen, wie etwa Deutschland sucht den Superstar. Wetten, dass wirkte neben diesen Formaten altbacken und harmlos. Hinzu kam, dass sich die Generationen auseinandergelebt hatten. In den 90er Jahren wusste jede Großmutter, wer die Spice Girls sind, und jedes Enkelkind kannte Mutter Beimer aus der Lindenstraße, denn die Generationen saßen zusammen vor dem Fernseher. 2010 hatten die Großeltern noch nie etwas von den aktuellen Popstars gehört, und die Enkel hätten lieber ein Schuljahr wiederholt, als sich freiwillig die Lindenstraße anzusehen. Auch die Wetten wurden mit der Zeit immer langweiliger. Kein Wunder, nach so vielen Jahren gab es einfach nicht mehr so viele frische Ideen. Und schließlich wollten auch immer weniger Stars in die Sendung kommen. Mittlerweile gab es ja viele andere Vermarktungswege für ihre Alben, Filme und Projekte. Kurz gesagt, Wetten, dass war ein Auslaufmodell geworden. Und dann passierte der Unfall von Samuel Koch. Es war das zweite Mal in seinem Leben, dass Thomas Gottschalk keine Worte fand. Der Unfall war natürlich zuerst für Samuel Koch und seine Familie eine schreckliche Tragödie, aber er zerstörte auch die Magie von Wetten, dass. Im Prinzip lebt eine Show davon, dass alles glatt geht. Im Zirkus frisst der Löwe nicht den Dompteur und der Seiltänzer fällt nicht vom Seil. Thomas Gottschalk, der Zirkusdirektor von Wetten, dass, wusste, dass der Traum jetzt vorbei war. Die Show war nicht mehr, was sie einmal war. Und auch er selbst hatte als Showmaster seinen Zenit überschritten. Im Anschluss buk er kleinere Brötchen. Er versuchte es noch einmal mit einer Talkshow und sogar als Juror bei Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen. Doch da war er eindeutig im falschen Film. Auch heute moderiert Thomas Gottschalk noch manchmal im Radio oder Fernsehen. Die Projekte sind aber viel kleiner. Und das ist völlig in Ordnung. Schließlich ist er als Jahrgang 1950 auch nicht mehr der Jüngste.
Blink Nummer 7. Was bleibt von all dem Geld und dem Ruhm?
Mittlerweile verbringt Thomas Gottschalk viel Zeit mit seiner Familie in den USA. Er hat zwei Bücher geschrieben und macht sich viele Gedanken darüber, wie sein Leben verlaufen ist. Ein paar dieser Gedanken wollen wir dir in diesem und im nächsten Blink vorstellen. Zwei Themen, die natürlich in Thomas Gottschalks Leben eine große Rolle gespielt haben, sind Geld und Ruhm. Zuerst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die beiden nicht unbedingt zusammenhängen. Richtig reiche Menschen ziehen sich eher aus der Öffentlichkeit zurück, sie stehen nicht gern im Rampenlicht. Thomas Gottschalk hatte nie das Ziel, reich zu werden. Er wollte einfach nur sein Publikum gut unterhalten. Aber natürlich waren viele seiner Jobs, vor allem die Werbepartnerschaft mit Haribo, äußerst gut bezahlt. Seine Shows hat er sich aber nie danach ausgesucht, ob sie lukrativ waren, sondern danach, ob er dachte, dass sie Spaß machen würden. Ihm und auch den Zuschauern. Der Satz »Geld allein macht nicht glücklich« ist ein Klischee. Aber er stimmt. Auch wenn du genügend Geld auf dem Konto hast, schreiben deine Kinder vielleicht schlechte Noten. Freunde und Verwandte werden krank und einige sterben. Und der tolle Tisch, den du als Promi mit Geld im Restaurant ohne Probleme bekommst, steht seltsamerweise immer genau so, dass die Gäste am Nebentisch genau hören können, was du sagst. Und wie sieht es mit dem Ruhm aus? Den hat Thomas Gottschalk nie als eine Bürde erlebt. Viele bekannte Menschen verstecken sich vor ihren Fans und kämpfen darum, ihre Ruhe zu haben. Thomas Gottschalk hat sein Publikum immer geliebt. Er findet es schön, auf der Straße angesprochen zu werden, er gibt gern Autogramme und mag auch das Bad in der Menge. Außerdem hat ihm sein Status als berühmter Showmaster die Gelegenheit gegeben, viele tolle Menschen kennenzulernen. Ein besonderer Moment war beispielsweise, als er für eine Show mit Pierre Brice, dem Idol seiner Kindheit, zusammenarbeiten durfte. Auch seinen Freund Marcel Reich-Ranitzky hätte er ohne Wetten das wohl nicht getroffen. Berühmt zu sein bringt aber auch große Herausforderungen mit sich. Thomas Gottschalk hütet sich davor, abgehoben und arrogant zu werden. Natürlich hatte er berufliche Konkurrenten, die sauer auf ihn waren, weil er ihnen einen Job wegschnappte. Und auch viele Journalisten scheinen etwas gegen ihn zu haben. Trotzdem versucht er, andere nicht für ihr Verhalten zu verurteilen und sich nicht als etwas Besseres zu fühlen. Das Leben in den USA hilft ihm dabei, auf dem Teppich zu bleiben. Dort kennt ihn nämlich fast niemand. In Kalifornien kann er ein ganz normales und sorgloses Leben führen, weit entfernt von all dem Trubel, den Paparazzi und der ständigen Kritik.
Blink Nummer 8. In der Gemeinschaft geborgen.
Manchmal schaut Thomas Gottschalk morgens in den Spiegel und kann es nicht glauben, dass er so alt geworden ist. Wo sind nur all die Jahre hin? Es ist nicht einfach zu akzeptieren, dass die große Karriere vorbei ist und sich das eigene Leben langsam dem Ende zuneigt. Ihm helfen vor allem zwei Dinge dabei, mit dieser Situation gut zu leben. Sein Glaube und die lieben Menschen um ihn herum. Thomas Gottschalks Kindheit war stark vom katholischen Glauben geprägt. Sein Onkel war Pfarrer, er selbst Ministrant. Im Glauben und in der Gemeinde hat er sich immer aufgehoben gefühlt. Natürlich findet er nicht alles gut, was in der katholischen Kirche vor sich geht. Die Missbrauchsskandale sind schrecklich und er sieht auch keinen Grund, homosexuelle Menschen zu diskriminieren. Er würde seine Religion zudem nie jemandem aufdrängen. Sein Glaube ist für Thomas Gottschalk sehr persönlich und er ist der Meinung, dass sich die moderne wissenschaftliche Weltsicht und Religion durchaus unter einen Hut bringen lassen. Gottvertrauen hängt für ihn auch mit Selbstvertrauen zusammen. Und davon brauchte er ja während seiner Auftritte eine Menge. Im Prinzip führt sein Vertrauen auf Gott dazu, dass er immer das Beste erwartet und ein positiver Mensch ist. Glaube, Liebe und Hoffnung tragen ihn auch durch seine zweite Lebenshälfte und helfen ihm bei jeder Entscheidung. Mindestens ebenso wichtig wie der Glaube sind für Thomas Gottschalk seine Familie und seine Freunde. Um sie zu schützen, hat er sie immer so weit wie möglich von der Öffentlichkeit ferngehalten. Er ist dankbar für alles, was seine Familie für ihn getan hat. Ohne diesen schönen und sicheren Rückzugsort hätte er niemals die Energie für seine verrückte Karriere gehabt. Seine Frau Thea hat dafür gesorgt, dass er immer ein schönes und liebevolles Zuhause hatte, wo er sich zurückziehen und sich erholen konnte. Obwohl Thea nicht selbst gearbeitet hat, haben sie sich trotzdem die Erziehung ihrer beiden Söhne gerecht aufgeteilt. Thomas Gottschalk hat diese Verpflichtung immer sehr genossen. Seine Söhne Roman und Tristan sind beide in den USA aufgewachsen und haben dort studiert. Mittlerweile sind beide verheiratet und es gibt auch schon ein Enkelkind. Thomas Gottschalk ist ein Familienmensch und es macht ihn traurig zu wissen, dass ihm nicht mehr endlos viel Zeit bleibt. Er ist sich noch nicht ganz sicher, was er seinen Lieben als letzte Worte mit auf den Weg geben möchte. Im Zweifelsfall kann er sich jedoch immer an seinen eigenen Vater halten, dessen weise Abschiedsworte ihm noch oft nachklingen. Haltet alle fest zusammen.
Musik Das waren unsere Einblicke in die Autobiografie Herbstblond von Thomas Gottschalk. Was für ein Leben, nicht wahr? Viele Menschen träumen von solchen Abenteuern. Für andere wäre das viel zu aufregend. Es ist schön zu sehen, wie die glückliche Kindheit aus Thomas Gottschalk einen so positiven, selbstbewussten und mutigen Menschen gemacht hat, der das Beste aus allem herausgeholt und so viele Menschen gut unterhalten hat. Thomas Gottschalk hofft unterdessen auf ein noch langes Leben, auch wenn anscheinend nicht alle damit rechnen. Moment, wie bitte? Nun, sein Freund Günther Jauch hat Gottschalk vor einiger Zeit verraten, dass der Bayerische Rundfunk ihn um einen Ausschnitt aus Wer wird Millionär gebeten hat. Sie wollten gern die Folge haben, in der Thomas Gottschalk die Million abgeräumt hat. Günther Jauch schickte ihnen den Ausschnitt und wollte wissen, wofür sie ihn denn brauchen. Die makabre Antwort: für den Nachruf auf Thomas Gottschalk, den sie schon mal in der Schublade haben wollen. Na bravo, noch ist es aber nicht so weit. Thomas Gottschalk bleibt sicher noch einige Zeit mit seiner Familie, in der er seine vielen Preise mit Rostschutzmittel pflegt und sich darüber wundert, wie das alles nur so schnell passieren konnte. Wetten, dass du einige unterhaltsame Einblicke aus dem Leben des größten deutschen Showmasters hast mitnehmen können? Wir sagen jedenfalls danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.